200 Jahre Bayerische Verfassung, 100 Jahre Freistaat Bayern. Heute soll es um die schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gehen, in der die Rechten aufkommen und die Weimarer Republik bis aufs Messer bekämpfen. Besonders wichtig werden ja die Anhänger Adolf Hitlers. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es sich mit dem Nationalsozialismus in Kulmbach verhält, wie er aufkommt, erstarkt und zur entscheidenden politischen Kraft wird. Hierzu möchte ich Wolfgang Schobert befragen, Historiker, langjähriger Lehrer am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium und Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Guten Abend, Wolfgang.
Hallo, Olli.
Der Erste Weltkrieg, besser die Niederlage Deutschlands und Bestimmungen des Versailler Vertrags 1919 sind ja der Hintergrund für die große Auseinandersetzung zwischen Rechten und Linken in der Weimarer Republik. Schauen wir auf Kulmbach. War das Zusammenleben in Kulmbach vor dem Krieg 1914 anders?
Deutlich anders. Der Erste Weltkrieg ist wirklich eine Zäsur. Es gibt einen schönen Satz von Kommerzienrat Hermann Limmer, dem Besitzer der Limmersmühle, der heutigen Kommunbräu. Er war damals auch Landtagsabgeordneter der Liberalen. Der sagt, in Kulmbach kann jeder nach seiner Art selig werden. Keiner verlangt von einem anderen, dass er sich seiner Meinung unterwerfe. Gut gesagt, 1905 aufgeschrieben, also etwa 10 Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Gewiss ist das Zitat, das dem alten Fritz folgt, jedermann kann nach seiner Fasson selig werden, beschönigend. Ja, idealistisch. Im 19. Jahrhundert haben die Fabrikanten den Ton angegeben in Kulmbach. Die Textilunternehmer wie Fritz Hornschuch, die Bier- und Malzhersteller waren bestimmend. Doch im Kern stimmt die Aussage. Es war insgesamt bis zum Ersten Weltkrieg ein verträgliches Miteinander in der Stadt. Da sind übrigens auch die Juden einzuschließen. Mhm. Es gab zwischen den Kulmbachern und den jüdischen Mitbürgern gab es ein sehr verträgliches Verhältnis bis in die frühen 30er Jahre hinein. Eine gute Nachbarschaft, können wir sagen. Also im Rahmen unseres Themas Heimat, es war eine gute Nachbarschaft damals, ja fast eine Symbiose. Die haben sich gut vertragen, die haben sich kulturell ausgetauscht, sie haben sich eingeladen gegenseitig. Also wirklich Heimat in Kulmbach bis eben an die Schwelle der 30er Jahre, was die jüdischen Mitbürger betrifft.
Nach 1919 ändert sich das Ganze dann gründlich. Seit wann gibt es denn eigentlich Hitler-Anhänger in Kulmbach?
Ja, man kann es genau angeben. Offiziell ist es seit dem Januar 1923. Da gründen die Hitler-Gefolgsleute der NSDAP eine Ortsgruppe. Mhm. Es ist zunächst eine kleine Zahl. Es kommt übrigens sofort nach der Gründung zu einer Hauerei zwischen ihnen und den Linken in Kulmbach.
Jetzt sprichst du von einer kleinen Zahl, also ein paar Mann. Von einer breiten Unterstützung kann man da ja noch nicht sprechen.
Es ist sehr kümmerlich, wie allgemein dieser Zeit im fränkischen Raum. Hitler hat seine sogenannte Bewegung von München aus ins Leben gerufen. Und es hat eine lange Zeit gebraucht, bis sie die Mainlinie letztlich überschritten hat. Der entscheidende Vorstoß geht von dem Nürnberger Gauleiter Julius Streich aus, ein schlimmer Hetzer übrigens, der das antisemitische Hetzblatt der Stürmer dann später herausgibt. Und der Streicher ernennt sich selbst zum Frankenführer mit dem Ziel, in hiesigen Raum, also in fränkischen Regionen, in der Maingegend, NSDAP-Bastionen aufzubauen.
So ohne weiteres geht es dann wohl nicht. Hat er dafür eine bestimmte Strategie gehabt?
Ja, die sogenannten deutsch-völkischen Tage. Es sind Aufmärsche rechter Gruppierungen und bewaffneter Verbände, die seit 1932 dann in, die seit 1922 in Franken anlaufen. Hauptsächlich beteiligten sich daran die SA, also die Sturmabteilung, Hitlers paramilitärisch bewaffnete Miliz, aber auch Freikorpsverbände, Mitglieder des Stahlhelms, also des Bundes der Front, des Bundes der Frontsoldaten. Und mit diesen Aufmärschen wollte man militärische Stärke der rechten Kampfverbände demonstrieren. Ja, aber auch Volksnähe demonstrieren.
Gab es auch in Kulmbach einen solchen deutschen Tag?
Ja, und zwar am 12. August 1923, ein Dreivierteljahr nach dem spektakulärsten, dem größten der deutschen Tage in Coburg, im Oktober 1922. Hitler ist hierzu persönlich im Sonderzug angereist mit 650 SA-Männern in seinem Gefolge und hat dann in Coburg eine wüste Propagandarede gehalten, um die Stimmung anzuheizen. Straßenkämpfe, Prügeleien zwischen den Rechten und den Linken haben sich dann über Tage hinweg erstreckt.
Ist der deutsche Tag in Kulmbach ähnlich verlaufen?
Ähnlich schlimm, wenngleich viel kürzer. Er ist der größte Massenauflauf in der Geschichte Kulmbachs, kann man sagen. Eingefunden haben sich 1923 in der Stadt 12.000 bis sogar 15.000 Aktivisten, wird geschätzt, kommen aus Thüringen, aus Sachsen, natürlich aus Franken. Und auf dem Gelände der damaligen Realschule, also Gelände des heutigen MGF-Gymnasiums, versammeln sich etwa 6.000 oder 7.000, um dann durch die Innenstadt zu marschieren. Auf dem Gelände des heutigen Hallenbads wollten sie sich dann für die Abschlussveranstaltungen sammeln. Und um 14 Uhr geht es dann los an dem Sonntag. Doch schon in der oberen Stadt kommt es zu den ersten Pöbeleien vor dem Frankenheim. Das Frankenheim ist damals eine Kneipe, eine Stammkneipe der SPD gewesen. Haben sich dann Linke und Gewerkschaftler auch getroffen. Und als sie jetzt dann vorbeiziehen, werfen sie Maßkrüge auf die Vorbeiziehenden, die da mit Hakenkreuzstandarten vorbeimarschieren. Ja. Und ja, die ihrerseits zücken dann Gummiknüppel und Schlagstöcke, um auf die Linken am Straßenrand loszugehen. Ja, und was dann anschließend passiert, ist niemals genau geklärt worden wegen der widersprüchlichen Aussagen bei Gericht. Am Ende jedenfalls liegt einer, Max Hoferer, der Kulmbacher SA-Führer, durch einen Messerstich am Rücken schwer verletzt am Boden. Ein anderer, Peter Stengel, ein Metzger, der im Schlachthof in Kulmbach arbeitet und als Kommunist gilt, liegt erschlagen im eigenen Blut, Blutlache. Und man hat ihn von hinten den Schädel eingeschlagen. Zusätzlich hat ihn ein Revolverschuss getroffen und die Kugel ist ihm durch die Achselhöhle eingedrungen und hat die Lunge durchbohrt.
Ah, ich bin so wie ich bin, Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab deinen Hund Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Und dennoch waren sie der Meinung, ich wär nur ein Assi, der gern mal die Fassung verliert. Die anderen fragten dich, passt er zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählte, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und am Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist.
Du bist so wie du bist, die Liebe sie liegt voll in deiner Natur. Genug von den Normen, fast jeder versucht dich zu formen schon seit der Geburt. Business und Kohle, Fitness und Mode sind nur ein Teil der Tortur. Bleib wie du bist, denn für mich ist deine Erscheinung Bereicherung pur. Und bleiben sie stur, lass dir nichts sagen, denn deine Figur ist mehr als perfekt und deine Frisur braucht keinerlei Kur. Ich meine ja nur, ich komm aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur? Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, dass sie von uns beiden erfuhren. Vergiss mal den Zeiger der Uhr, bleib lieber in deiner eigenen Spur. Du hast begriffen, ich bleibe, drum lässt du mich guten Gewissens alleine auf Tour. Ich leiste den Schwur, Seite an Seite mit dir, ich meinte zu ihr,
lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist.
Luftschlösser aufbauen, aufbauen. Du kennst meine Fehler und alle Details. Auch wenn ich nichts sage, weißt du Bescheid. Ich will nur, dass du nicht vergisst.
Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist.
Heute ist mein Gast Historiker Wolfgang Schobert. Wir haben gerade darüber geredet, wie es in Kulmbach zu diesem Nazi-Aufschwung kam. Und es gab viele Auseinandersetzungen auch zwischen den Bürgern und es gab sogar ein großes Blutbad vor dem Rathaus. Wolfgang, was hat die Kulmbacher Bevölkerung von diesem Blutbad mitbekommen?
Ich denke, zunächst waren es nur die unmittelbar herumstehenden, die vielleicht etwas mitbekommen haben. Es war jetzt turbulent, das war ja Volksauflauf, das war Hauerei, die also natürlich von nicht genau erfassbar war, was da abgelaufen ist. Und die Organisatoren des Deutschen Tages tun auch alles, die Vorfälle nicht gleich publik werden zu lassen. Die Veranstaltung wird zunächst mal auf dem Schützenhausgelände, also neben dem heutigen Hallenbad, wie vorgesehen beendet, also mit Marschmusik, Turnvorführungen, mit einer Theater- und Filmvorführung. Und die Kulmbacher Arbeiterschaft allerdings bekommt schnell davon Wind. Es spricht sich wie ein Lauffeuer herum, was da in der oberen Stadt passiert ist. Und für sie ist es, die Arbeiter, die Linken, eindeutig. Es war ein politischer Mord. Es war ein Lynchmord der Nazis.
Eskalieren die Auseinandersetzungen jetzt nochmals?
Zunächst nicht. Denn noch in der Nacht zum Montag rücken 122 Mann der Landespolizei aus Bayreuth ein, um die Lage zu beruhigen. Zudem ist es so, dass die Krawalljahre, wie man sie nennt, der braune Spuk insgesamt sein einstweiliges Ende in dieser Zeit findet, denn Hitler scheitert wenig später kläglich mit einem Putschversuch am 9. November 1923 in München und er wandert wegen Hochverrats ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung aus der Festung Landsberg im Dezember 1924 erhält er für 3 Jahre lang Redeverbot. Und dann ist eine seiner ersten Reden, die er wieder hält, am 5. Februar 1928 dann Kulmbach.
Warum macht er das ausgerechnet im kleinen Kulmbach? Damals ja 12.000 Einwohner.
Gute Frage. Zu verdanken ist das, wenn man den Begriff hier überhaupt verwenden mag, zwei Personen, die eine enge Verbindung haben zur NSDAP-Parteispitze in München. Das ist einerseits der hiesige Ortsgruppenführer Fritz Schubert, ein Landwirt und engagierter Verbandsfunktionär, der über die Landesbauernvertretung gute Kontakte nach München unterhält. Und dann zweitens Hans Schemm, der spätere Gauleiter der Gau Bayerische Ostmark, ein Lehrer, ein Frauenschwarm und ein, ja, der Shooting Star der Partei, der seit 1923 gute Beziehungen zu dem Führer unterhält und ihm persönlich verbunden ist. Und beide, also Schubert und Fritz Schemm, haben ihren Anteil, dass Hitler in Kulmbach antritt. Natürlich haben die Braunen in Kulmbach großes Interesse, dass der Führer kommt. Die Partei liegt nach dem gescheiterten Putsch danieder und muss neu aufgebaut werden. Ihre Mitglieder müssen neu motiviert werden.
Bevor wir jetzt zu Hitlers Auftritt in Kulmbach kommen wollen, sprechen wir doch mal noch kurz über die, ja, du hast ja schon angesprochen, die guten Kontakte nach München. Wie lief denn in München der Hitlerputsch ab?
Ja, München ist ja in dieser Zeit das Sammelbecken der politischen Rechten. Und Hitler ist eine der wichtigsten Figuren und er beschließt also, eine Revolution auszurufen. Ja. Das passiert dann am 8. November 1923 im Hofbräuhaus in München, also vor einer großen Zahl von Anhängern und bewaffneter Verbände, erklärt, die Revolution sei ausgebrochen. Und dann gehen die alle friedlich zunächst mal heim. Aber am nächsten Tag soll also ein entsprechender Marsch, ein Revolutionsmarsch, wenn man so möchte, durch München stattfinden. Dann sind es etwa 2000 Nazis, die also dann durch München marschieren. Mittlerweile geht also die bayerische Polizei in Bereitschaft. Und es kommt dann an der Feldherrnhalle, kommt es zu den blutigsten Auseinandersetzungen der damaligen Zeit. Die bayerische Polizei stoppt also diese Demonstranten, diese Revolutionäre, diese Braunen an der Feldherrnhalle. Und es kommt zu blutigen Auseinandersetzungen, es kommt zu Schießereien. Und letztlich liegen dann also 20 Menschen tot am Boden, davon 4 der Polizisten, die hier die Demonstranten, die Revolutionäre stoppen sollen. Und 16 sind es von den Nazis. Und die werden dann später, in der späteren Zeit, als Hitler zur Macht kommt, immer in einer Totenfeier verehrt, die dann stattfindet auf dem Königsplatz in München, wo dann ein Totengedenke denn stattfindet, also eine Riesenpropagandashow, die immer alljährlich dann zum 9. November stattfindet. Ja, es gibt eine besonders tragische Dimension, nicht nur aus Kulmbacher Sicht. Und zwar sind auch 2 Kulmbacher dabei bei diesem Hitlerputsch, und zwar auf ganz unterschiedlichen Seiten. Der eine, er heißt Michael Gäbelein, ist einer der Nazis, die hier die Revolution weitertreiben wollen und beteiligt ist bei diesem Demonstrationszug am 9. November. Auf der anderen Seite gibt es einen Kulmbacher, der bei der Polizei ist und der also dann die Demonstranten zu stoppen versucht an der Feldherrnhalle. Der heißt Nikolaus Hollweg, ein 26-jähriger junger Kulmbacher, der also dann zur Polizei geht. Der andere, der Nazi, der ist 18 Jahre. Und die beiden stehen sich quasi gegenüber. Und der eine ist das Opfer. Der Nikolaus Hollweg wird aus kürzester Distanz von einer Kugel getroffen und stirbt. Der andere wird in späterer Zeit, dann 1934, mit einem Orden ausgezeichnet. Der heißt Blutorden. 1934 wird er mit dem dekoriert, wegen seiner Verdienste bei dem Hitlerputsch 1923. Es ist besonders tragisch auch deswegen, weil die beiden Kulmbacher, die da in diese Auseinandersetzung verwickelt werden und auf ganz unterschiedlichen Seiten stehen, sind quasi Nachbarn gewesen. Die haben lange Zeit der gleichen Straße gewohnt, in der Bleich.
Ja.
Und der eine ist also Opfer und der andere ein Ordensträger, der einen Blutorden verliehen bekommt. Also aus Kulmbacher Sicht sehr tragische Situation. Nikolaus Hollweg ist dann in den 70er Jahren, ist er dann auch gewürdigt worden. Nach einer langen Auseinandersetzung ist da in der Feldherrnhalle daneben ist ein Gedenkstein errichtet worden, wo diese vier Opfer, die Polizisten waren, also die vier Toten, dann auch gewürdigt werden für ihren Einsatz, Blut gelassen haben für Verteidigung der Republik, für die Demokratie. Und dieser Stein, der vor der Feldherrnhalle gesetzt worden ist, der ist jetzt versetzt worden. Vor 2 Jahren ist jetzt dann seitlich angebracht neben der Feldherrnhalle zum Hofgarten hin. Aber es ist genannt Kulmbach, es ist genannt Nikolaus Hollweg als ein Kulmbacher, der hier Opfer war.
Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. And we should